Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt, hat uns Christus geschenkt. Denn durch ihn haben wir Gott kennengelernt, der uns in seiner Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen hat. Und es wird heute uns den ganzen Vormittag begleiten. Dadurch hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Hast du eine Perspektive, die himmlisch ist, das Größte und Wertvollste, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was Gott verheißen hat denen, die ihn lieben? Wir sollten jetzt wirklich voller Freude sein. Erinnern wir uns, dass der Paulus, der einmal in den dritten Himmel schauen durfte, gesagt hat, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, was auch viel besser wäre. Hast du schon Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein? Aber wenn der Paulus das sagen konnte, dann einfach aus der Perspektive heraus, weil er gesehen hat, was uns erwartet. Das muss unsere Vorstellung, unsere Dimension dermaßen übersteigern. Und ich möchte, dass wir diese Freude empfangen, dass wir nicht hoffnungslos sind wie jemand, der keine Hoffnung hat. Der sagt, mit dem Tod ist alles aus, sondern dass wir eine starke Hoffnung haben. Dadurch hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Seine Zusagen, dass alle, die dem verdorbenen und todbringenden Wesen dieser Welt entflohen sind, an Gottes ewigem Wesen und Leben Anteil haben werden. Du bist diesem todbringenden Wesen entflohen und hast an Gott Anteil. Und Gott ist Herrlichkeit. Und das soll uns begleiten heute Vormittag. Ich habe eigentlich für den letzten Sonntag schon was vorbereitet gehabt, wo ich dann nicht dazu gekommen bin, weil mir der Adnan gebeten hat, die Botschaft heute erst zu bringen. Ich komme heute wieder nicht dazu, weil gestern ich ganz was Neues, ganz was Frisches aufs Herz bekommen habe. Und ich glaube, es wird dein Herz erfrischen. Ich glaube, du wirst erkennen, dass du gebraucht wirst. Wir müssen erkennen, dass der Mensch hat zwei grundlegende Bedürfnisse. In der Seele muss er gebraucht werden und im Geist muss er geliebt werden. Und alle Menschen, die das nicht mehr haben, die sterben bei lebendigem Leib. Gebraucht zu werden und geliebt zu werden. Gott liebt dich und er braucht dich. Er braucht dich und mich. Wir werden heute erkennen, dass die Erde den Himmel bewegt. Wie? Ja, die Erde bewegt den Himmel. Die Erde bewegt den Himmel. Und ich habe eine relativ herausfordernde Botschaft vorbereitet und gestern Abend sitze ich so im Stuhl und denke mir, Herr, überfordere ich unsere Gemeinde nicht? Weißt du, was der Heilige Geist mir gesagt hat? Das sind lauter Profis. Das sind alle schon im Geist gestellte Leute. Verstehst du das nicht, dass hier eine Zurüstung zum Werk des Dienstes passiert? Hier geht es ja nicht darum, dass ich dich trockenlege und pampere. Hier geht es ja darum, dass du hier trainiert wirst. Wir sind hier ein Camp, wo du zugerüstet wirst. Oder ist hier ein Jungspund dabei? Nein. Alles erfahrene Leute. Du verträgst feste Speise. Verstehen wir das? Und dann hat der Heilige Geist mir gestern noch zwei wunderbare Stellen gezeigt im Römerbrief. Den möchte ich unbedingt, bevor ich die Botschaft jetzt bringe, sagen, weil das wird dich und mich sicher machen, dass das, was der Heilige Geist mir aufs Herz gelegt hat, genau von Gott ist, genau für diese Zeit. Und das, was ich vorhabe, wie wir dann konkret werden, das machen wir dann nächsten Sonntag, wenn ich dazu komme, wenn der Herr mir das erlaubt. Oder übernächsten. Aber es ist so herrlich, dass uns der Herr immer ein frisches Wort vom Himmel gibt. Immer ein frisches Wort. Nie was Abgestandenes. Er ist eine Quelle, die zum ewigen Leben quillt. Und wenn du Römer liest, das ist herrlich zu lesen. In Römer 5 zum Beispiel, da heißt es als Überschrift, wir sind mit Gott versöhnt. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, steht nun nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir haben Frieden mit ihm. In Christus haben wir Frieden mit Gott. Wem verdanken wir das? Allein Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben mit Gott geöffnet. Voller Freude danken wir Gott dafür, dass wir einmal an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. Freust du dich? Freust du dich darüber? Glaubst du das schon im Herzen? Das ist ganz wichtig, dass du Freude hast. Weil der Nietzsche hat gesagt, wenn sie nur ein fröhlicheres Gesicht haben würden, die Christen. Hab Freude, Freude im Herzen. Und dann heißt es, wenn wir diese Abhandlungen Römer 4 und 5 lesen, wir sind aus Gnade selig gemacht, können wir irgendetwas hinzutun? Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und dann bin ich ein bisschen ins Wanken gekommen mit meiner herausfordernden Botschaft heute. Du hast schon einen Punkt angesprochen vorhin. Und dann, Gott sei Dank, gibt es auch Römer 6 noch. Ja, Gott sei Dank. Und das durfte ich dann gestern in der Führung des Heiligen Geistes lesen und das hat mich dann so zuversichtlich gemacht, dass ich genau richtig gehört habe. Und du wirst es gleich sehen. Oder wisst ihr etwa nicht, Römer 6, 3, oder wisst ihr etwa nicht, dass alle, die im Namen Jesu Christi getauft wurden, wer ist noch nicht getauft? Alle. Anteil an seinem Tod haben? Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Gott möchte nicht unser altes Leben segnen. Wir sind so gewöhnt, die eine Seite des Kreuzes zu hören und anzunehmen und dankbar dafür zu sein, dass wir durch ihn neues Leben haben, dass wir durch ihn erlöst sind. Aber der Heilige Geist wird uns heute zeigen, es gibt die zweite Seite des Kreuzes. Das werde ich nicht los. Der mich kennt, der weiß das. Es gibt die zweite Seite des Kreuzes, das Kreuz der Nachfolge. Jesus sagt, wenn mir jemand nachfolgen will, er sagt nicht, du musst, wenn du willst, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Kennst du die Stelle? Was heißt das? Möchte Jesus, dass jeder von uns ans Kreuz geht? Nein. Aber er meint was anderes. Und das wird uns der Heilige Geist heute vermitteln. Jetzt aber, Christus ist wegen unserer Sünde gestorben. Weißt du was? Wir hören oft, dass unsere Sünde Jesus ans Kreuz gebracht hat. Aber ich glaube, es hat seine Liebe hat ihn ans Kreuz gebracht. Seine Liebe, nicht unsere Sünde. Seine Liebe hat uns ans Kreuz gebracht. Christus ist wegen unserer Sünde gestorben. Und zwar ein für alle Mal. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für Reinhold und für den Adnan. Nein, für dich und mich. Das gilt genauso für euch, also für dich und mich. Und daran müsst ihr festhalten. Ihr müsst daran festhalten. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Lebst du schon für Gott oder lebst du für dich? Wenn du für dich lebst, wirst du jeden Tag Zwänge haben. Wenn du für Gott lebst, dann hast du Frieden. Gott möchte, dass wir diese Dimension verstehen. Dass wir diese Dimension verstehen. Das gilt genauso für dich und mich. Daran müssen wir festhalten. Ihr seid tot für die Sünde. Lebt nun für Gott. Verstehen wir? Jesus hat uns aus dieser Knechtschaft unseres alten, verdorbenen Wesens herausgekauft. Mit dem teuersten Preis, den es gibt. Mit seinem Leben. Gott ist in Christus für uns gestorben. Und den Wert einer Sache bestimmt immer der Preis, der dafür bezahlt wird. Und überleg dir mal, welchen Preis Gott für dich und mich bezahlt hat. Wofür? Warum? Dass wir in den Himmel kommen? Ja, dann könnte er uns sofort entrücken. Nein, weil er durch den Leib Christi diese Welt erreichen möchte, durch dich und mich. Durch dich und mich. Und das ist ein Geheimnis, das werden wir nachher gleich noch auflösen. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Leib nicht von der Sünde, von seiner Triebhaftigkeit beherrscht wird. nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Böse zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein. Haben wir das verstanden? Und jetzt lasst uns beten noch. Vater im Himmel, ich bete, dass du deinen Heiligen Geist in uns lebendig machst. Heiliger Geist, und ich bitte dich, dass du jedes Herz hier in diesem Raum berührst und auch von allen, die jetzt nicht dabei sein können, persönlich, dass du die Herzen berührst, dass jeder mit dir, dem einzigen wahren, lebendigen Gott, eine persönliche Begegnung hat, dass du jedem Herzen begegnest. Und ich spreche Freiheit aus über die Seelen, die hier in diesem Raum sind. Freiheit von jeder Sorge, von jeder Angst, und spreche Frieden hinein, Frieden in Christus Jesus. Amen. Amen. Ohne Kreuz gibt es keine Auferstehung, das ist uns allen bekannt. Aber das Fatale ist, dass wir immer nur auf das Kreuz Jesu schauen. Ohne Kreuz gibt es keine Auferstehung. Wenn unser Fleisch nicht ans Kreuz gekommen ist, dann gibt es für uns keine Auferstehung. Wenn dein Fleisch nicht ans Kreuz gekommen ist, gibt es keine Auferstehung. Das ist ein fataler Irrtum, dass das Kreuz und die Auferstehung Jesu genügt. Das haben wir gerade gelesen. Das haben wir gerade gelesen. Paulus sagt, er ist gestorben. Der alte Paulus, den gibt es nicht mehr. Und das ist das Fatale, dass dieser religiöse Geist, der den Leib Christi in der Umklammerung hält, uns diese Wahrheit, wenn er schon nicht verhindern kann, dass wir an das Kreuz Christi und an seine Auferstehung glauben, dann will er in jedem Fall verhindern, dass du und ich verstehst, dass unser Fleisch ans Kreuz muss, dass unser altes Leben mit Christus gekreuzigt werden muss, begraben werden muss und auferstehen. Wenn du nicht gestorben bist, gibt es für dich keine Auferstehung. Verstehen wir das, wie wichtig das ist? Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir erkennen, dass das Kreuz zwei Seiten hat. Das Kreuz der Erlösung, das hat Jesus Christus das Leben gekostet. Und das ist, was wir kennen. Das ist, du bist in Christus auferstanden, mit Christus auferstanden, du hast neues Leben, du hast die Ewigkeit bei Gott. Aber ist es wirklich so? Heute werden wir erkennen, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge, die aus der Tiefe der Hölle kommt. Und du kannst mich nachher kreuzigen, wenn du sagst, was hören wir denn da, was sagt denn der uns? Du kannst mich nachher gern kreuzigen, ich stelle mich zur Verfügung. Wenn du es aus der Bibel belegen kannst. Aber ich möchte es aus der Bibel belegen, dass es wirklich wahr ist, was ich sage. Und es ist so eine ernste Botschaft, die ich auf dem Herzen habe. Und darum ist es so wichtig, dass wir erkennen, was für eine Herrlichkeit da dahinter steht. Weil das fordert uns enorm heraus. Das fordert dich und mich enorm heraus. Und das Kreuz der Nachfolge, das unser Leben kostet. Will mir jemand nachfolgen, so nehme er sein Kreuz auf sich täglich, sagt Jesus. Wenn unser Selbst, unser Fleisch, unsere alte Natur nicht mit Christus gekreuzigt wird und mit ihm stirbt, gibt es für uns keine Auferstehung. Verstehen wir das? Nimm es bitte ganz tief im Heiligen Geist zur Kenntnis. Dann wird ständig der neu geschaffene Geist in uns gegen das Fleisch kämpfen und der Wille Gottes für unser Leben kann nicht zustande kommen. Ich möchte das jetzt Vers für Vers belegen und hoffentlich in deinem Geist ein neues Verständnis implizieren, dass du das ganz, ganz tief empfängst für dich. Diese ganzen Streitereien, manches Mal sind wir nicht zu unterscheiden von Menschen, die Christus nicht kennen. Manches Mal sind wir nicht zu unterscheiden. Der Paulus sagt, woher kommt das ganze Gestreite? Ja, weil ihr noch in eurer alten Natur streitet und kämpft und macht und tut. Woher kommt das Gestreite? Das darf doch nicht sein, dass wir streiten. Und wenn es passiert, dass die Sonne untergeht, bevor wir uns versöhnt haben. Auch wenn der andere schuld ist. Und wenn er es nicht fertig bringt, weil er die Kraft der Liebe nicht hat, dass er sich entschuldigt, weil er eigentlich es ausgelöst hat, dann entschuldige doch du dich. Du hast doch den Heiligen Geist und die Kraft. Sie sagen, komm her, lass dich drücken. Lass uns wieder gut, wir sind doch Freunde. Sag zu deinem Mann, zu deiner Frau, wir sind doch Freunde. Wir sind doch Freunde. Lass es doch nicht streiten. Fundamentale Wahrheiten rollt der Heilige Geist heute aus und wir haben hier keine neugeborenen Babys. Wir haben hier alles gestandene Christen. Du erträgst es, du verträgst es. Der Heilige Geist wird dir dabei helfen, dass du das verträgst. Wir sind für Gott erkauft. Wofür sind wir erkauft? Für den Himmel, um in der ewigen Seligkeit? Nein, wir sind für Gott erkauft. Offenbarung 5,9 und sie singen ein neues Lied, das bist du und ich, und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Jesus ist hier gemeint, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du bist für Gott erkauft zu einem Preis, der unvorstellbar hoch ist. So wertvoll bist du für Gott und ich. Du bist erkauft für Gott. Und jetzt kannst du nicht nur machen, was du möchtest. Paulus vergleicht es manches Mal mit einem Sklaven. Er sagt, früher wart ihr Sklaven der Sünde. Aber Jesus hat dich freigekauft. Und da haben nicht 1000 Gulden gereicht. Sein Leben. Der Sklaventreiber hat gesagt, okay, Leben für Leben. Wenn du den Adnan möchtest, dann stirb du für den. Weil ich habe ihn in meiner Krolle. Er ist verloren, er muss sterben. Und Jesus sagt, okay, ich sterbe für ihn. Und jetzt ist der Adnan frei und Jesus steht wieder auf und er sagt, Adnan, ich habe dich erkauft, komm mit, Bursche, ich habe was für dich, ich habe einen Auftrag für dich. Verstehst du, du kannst jetzt nicht mehr tun, was du möchtest. Wenn du sagst, Jesus hat mich freigekauft, dann ist er der Herr. Wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, aber viele sagen, er ist mein Erlöser, aber sie möchten nicht, dass er Herr ist. Aber Herr bin ich immer noch selber in meinem Leben. Ich sage, was lang geht. Wir möchten gerne Jesus als Erlöser haben, aber als unseren Herrn, Chef, danke, dass du mich erkauft hast und tschüss. Wenn ich Probleme habe, komme ich schon wieder. Aus Sicht des Feindes Gottes, Satan, er ist der Feind Gottes, er ist dein Feind und mein Feind, Todfeind. Und er ist nicht fair. Er ist nicht fair, erwarte keine Fairness von Satan. Er ist nicht fair. Aus Sicht des Feindes Gottes ist es ein phänomenaler Erfolg, eine gigantische Verblendung, dass er uns weismachen kann, gerade in unserer Zeit, dass das Kreuz Jesu Christi und seine Auferstehung vollkommen ausreichend sind, damit wir in den Himmel kommen. Oh, Reinhold, jetzt erschütterst du unser ganzes Glaubensgebäude. Das gibt's doch nicht. Bisher habe ich immer gehört, dass das Kreuz Christi reicht, damit ich erlöst bin. Stimmt das? Das ist, was wir hören. Ist das auch die ganze Wahrheit? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Das ist, was wir hören. Das lässt der Teufel gerade noch zu, wenn er es nicht verhindern kann. Wenn er es nicht verhindern kann. Aber eines will er verhindern um jeden Preis. Und zwar folgendes. Dass wir nur Ja sagen müssen, damit wir auf ewig gerettet sind und unser Leben nun gesegnet ist. Bonhoeffer sagt dazu, billige Gnade. Wiedergeburt ohne Buße. Du sprichst eine Formel nach und Halleluja, Herr, jetzt geht's los. Jetzt bin ich gesegnet. Jetzt gibt's doppeltes Einkommen, ein größeres Auto, fette Wohnung. Halleluja!
Im Extremfall besprengt es dein Baby mit Wasser und dann brauchst du dich sein ganzes Leben um nichts mehr kümmern. Es geht um
ihn. Wir müssen nur Ja sagen, dass wir auf ewig gerettet sind. Aber das ist eine fatale und gigantische Verblendung des Teufels. Es stimmt nicht. Wir werden es gleich sehen. Wir sind für Gott erkauft. Warum das so ist? Weil keiner von uns die Auferstehung erlebt, wenn er nicht das Werk des Kreuzes an seiner alten Natur, an seinem Fleisch vollzogen hat. Wenn das Kreuz nicht ein ganz tiefes Werk an uns tun konnte. Wenn du deine alte Natur, dein altes Leben, dein Egoismus, dein Selbst nicht ans Kreuz kommt, wenn du nicht mit Christus gekreuzigt wirst und stirbst, wirst du keine Auferstehung erleben. Das kann doch nicht sein. Doch. Es sei denn, du nimmst 5 Minuten vor deinem Tod Jesus Christus an. Dann bist du gerettet, dann kommst du in den Himmel. Das ist klar. Aber warum bist du jetzt noch in den Himmel? Wie lange bist du schon Christ? 10, 20, 30 Jahre? Warum bist du noch in den Himmel? Weil Gott einen Auftrag hat für dich. Weil Gott sich beschränkt hat, nichts zu tun, außer durch uns. Wenn du nicht erkennst, dass du für Gott erkauft hast, bist, dass Gott für dich einen Plan hat, können die Werke Gottes auf Erden nicht geschehen. Das ist eine dramatische Wahrheit. Gott hat sich selber beschränkt. Wir werden es gleich sehen. Warum? Werden wir gleich sehen, warum. Galater 5,24, wenn du sagst, bist du Herr Reinhold, wo steht das? Ja, ist eine berechtigte Frage. Gebe ich dir vollkommen recht. Schau her. Galater 5,24, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Ist das eindeutig? Gibt es da noch irgendeine Luft in der Auslegung? Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Ja. Galater 2,19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Frage, bist du mit Christus gekreuzigt? Ist deine alte Natur, dein Egoismus, deine Selbstverwirklichung, deine Ziele, deine Absichten, deine Pläne, ist es gestorben mit Christus am Kreuz? Wenn nicht, erlebst du keine Auferstehung. Jesus ja, aber ich nicht und du auch nicht. Wenn du nicht stirbst, kannst du nicht auferstehen, ist klar, ne? Wenn nur Christus gestorben ist, du nicht, ist Christus auferstanden, aber du nicht. Ich zertrete die auch noch.
Ja, den Rest machen kaputt.
Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Kann man es noch eindeutiger sagen? Kann man es noch eindeutiger sagen? Gibt es da noch irgendwelche Luft für Interpretationen? Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Verstehen wir, dass Folgendes abläuft. Christus ist für uns gestorben, damit wir aus der Sklaverei des Sklaventreibers herauskommen. Aber jetzt erwartet er Leben für Leben. Er hat sein Leben gegeben für uns. Jetzt erwartet er, dass du dein Leben gibst für ihn. Leben für Leben. Leben für Leben. Und das ist ja nichts Schreckliches, nichts Schönes kann uns gar nicht passieren, als dass unser altes, elendes Leben ans Kreuz muss und stirbt und aufersteht. Ein neues Wesen. Christus in uns. Er lebt in uns und durch uns. Durch die Kraft seines Geistes. Durch das, dass wir das anerkennen. Dass Jesus für uns gestorben ist. Dass er den Preis bezahlt hat. Und der Sklaventreiber, der Feind, der Teufel, er muss diesen Preis akzeptieren. Er muss uns loslassen. Aber jetzt kommt es darauf an, was machst du jetzt mit dieser Freiheit? Jetzt kommt es darauf an. Und da wird dich Gott zur Rechenschaft ziehen. Dich und mich. Was machst du mit diesem befreiten Leben? Lebst du jetzt dein Leben? Oder lebst du für Gott, weil du für Gott erkauft bist? Und ich kann dir sagen, ich bin jetzt seit fast 30 Jahren lebe ich für Gott. Ich möchte mein altes Leben nicht mehr zurückkommen. Und ich habe ein Leben gehabt in Saus und Braus. In Saus und Braus. Mit der Queen Elizabeth nach Southampton, von Southampton nach New York und mit der Concorde zurück, erster Klasse selbstverständlich. In Brasilien mit dem Betreuer haben wir als 100 Menschen 1 Million in 3 Tagen verprasst. 1 Million. Ich habe ein Leben ins Haus und brauche, ich möchte es nicht mehr zurückhaben. Weil das Leben, das neue Leben, ist um so viel schöner. Um so viel befriedigender. Um so viel befriedigender. Ich möchte es nicht mehr haben. Und ich möchte dich anreizen zur Liebe, dass du herauskommst aus dem, wenn dein Fleisch noch nicht gekreuzigt ist, dass du sagst mit Freude, Halleluja Jesus, danke Herr. Mit dir gehe ich jetzt ans Kreuz und mein altes Wesen stirbt. Und aufersteht ein verherrlichtes Wesen, das vom Geist Gottes in Herrlichkeit lebt. In Herrlichkeit. Verstehen wir, dass das Kreuz die größte Kraft für uns ist? Wir müssen zum Kreuz kommen, unser altes Wesen kreuzigen. Weißt du was? Gott liebt das Kreuz. Gott liebt das Kreuz. Wie kann das sein? Weil es der größte Triumph ist. Im ganzen Universum. Gott liebt das Kreuz. Wir müssen lieben, was Gott liebt. Gott liebt das Kreuz. Liebst du das Kreuz? weil dort deine Kraft ist. 1. Korinther 1,18 sagt der Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Gottes Kraft. Das Kreuz ist deine Kraft und meine Kraft. Und dein Leben muss unter das Kreuz täglich, weil dieser alte Reinhold, der steht jede Nacht wieder auf. In der Früh vor dem Kaffee trinken muss ich ihn schon wieder ans Kreuz bringen, den Kerl. Der hört nicht auf. Jede Nacht steht er auf. Täglich. Wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz aufnehmen. Täglich. Täglich, täglich, täglich. Täglich. Aber zwei fürchten das Kreuz. Welche zwei fürchten das Kreuz? Welche zwei fürchten das Kreuz? Der Teufel und wer noch? Dein Fleisch. Weil beide wissen, jetzt geht es ihnen an den Kragen mit dem Kreuz. Dein Fleisch hasst das Kreuz. Aber dein Geist liebt das Kreuz. Warum? Weil sie beide wissen, dass es ihnen an den Kragen geht. Freu dich einmal. Freu dich einmal richtig. Danke. Sag mal danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Das alles ist ein Witz, dann lach doch. Ist eine ernste Herausforderung. Aber in seiner Kraft schaffen wir es. Du und ich, wir sind nicht in der Lage. Ganz ehrlich. Wir können es nicht. Aber das weiß ja Gott. Und meine Erfahrung ist die, dass der Teufel, wenn er es nicht verhindern kann, dass du das Kreuz der Erlösung Jesus Christus annimmst und sogar auch daran glaubst, dass er auferstanden ist, dass er damit noch einigermaßen einverstanden ist. Er kann es nicht verhindern, es wird verkündigt und du nimmst es an und glaubst es und jetzt wähnst du dich in Sicherheit und denkst nicht dran, eine jede Rebe, mein Vater ist der Weingärtner, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Eine jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird er abschneiden und ins Feuer werfen. Ein jeder Baum, der keine Frucht bringt, wird umgehauen. Jakobus sagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Die Teufel glauben es auch und zittern. Das rettet dich nicht. Das rettet dich nicht. Aber der Glaube an Jesus Christus rettet mich. Ja, punktuell. Ja, bist du errettet. Und was machst du jetzt mit der Errettung? Und jetzt kommt es drauf an. Ist es biblisch? Ja. Galater 2. Wir sind für Gott erkauft, was er aber auf jeden Fall verhindern will, der Feind, dass du vom Heiligen Geist eine Offenbarung über die Tatsache bekommst, dass du nur dann auferstehen kannst, wenn du dein Fleisch, dein altes Wesen mit Christus ans Kreuz bringst und deine eigene Auferstehung erlebst. Ich bring's nochmal. Damit wir das wirklich ganz, ganz tief verinnerlichen, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns da Offenbarungslicht gibt über diese wertvolle und wichtige Wahrheit. Die ist lebensentscheidend. Dass du vom Heiligen Geist dich inspirieren lässt. Dass du vom Heiligen Geist jetzt diese Kraft empfängst, jetzt gerade. Dass du dein Fleisch kreuzigen kannst, weil es ist nötig. Und du kannst es nicht. Nur der Heilige Geist kann dir die Kraft geben. Du und ich kann es auch nicht. Aber der Heilige Geist gibt dir die Kraft. Bitte ihn. Sag guten Morgen zum Heiligen Geist, bevor du aus dem Bett springst. Und sag, Heiliger Geist, mit deiner Kraft bringe ich jetzt heute schon wieder mein Fleisch ans Kreuz. Halleluja, mein Egoismus stirbt gerade am Kreuz mit Christus. Und ich lebe aus deiner Kraft, Heiliger Geist. Bevor du aus dem Bett steigst. Wenn das in deinem und meinem Leben nicht passiert, dass unser Fleisch am Kreuz stirbt, dann haben wir tatsächlich das ewige Leben verpasst. Glaubst du das? Glaubst du das? Glaub es. Wenn das nicht passiert, haben wir das ewige Leben verpasst. Wer nicht richtig gestorben ist, kann nicht richtig leben. Wenn nur Christus gestorben ist und du glaubst es, das reicht nicht. Wenn du nicht gestorben bist, hast du kein neues Leben. Wenn du nicht gestorben bist, kannst du nicht auferstehen. Du musst sterben. Wer nicht richtig gestorben ist, kann nicht richtig leben. Und mit einem Toten kann man nicht streiten, oder? Wenn jemand mit dir Streit anfängt, mit mir kannst du nicht streiten, ich bin tot. Mein altes Ego, das streiten würde mit dir, das existiert nicht mehr. Das ist heute früh wieder ans Kreuz. Mit mir kannst du nicht streiten, weil der Heilige Geist, der streitet nicht mit dir. Und der bestimmt jetzt mein Leben. Du möchtest mit mir streiten, du möchtest mich verletzen, du möchtest mich beleidigen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, weil der hängt am Kreuz, der beleidigt werden kann. Der ist gerade gestorben. Amen. Das probieren wir noch einmal. Hey, ich sage euch, ihr habt gesagt, Heiliger Geist, kann ich das unserer Gemeinde zumuten? Er sagt ja. Das sind nur Profis, kein Neugeborener. Wenn hier 30% Neugeborene werden, dann würde ich sagen, hey, in Christus Jesus bist du gesegnet. Der Vater liebt dich. Er liebt dich und er nimmt dich in die Arme. Aber an die Profis haben wir feste Speise. Verstehst du das? Weil der Herr hat für uns einen Auftrag. Du bist nicht zufällig da. Du musst dir bewusst machen. Und das werden wir gleich sehen. Gott hat für diese Gemeinde einen Auftrag, den nur diese Gemeinde erfüllen kann. Und nicht die Gemeinde in München und in Hamburg, nur diese in Grafing. Und du spielst eine wichtige Rolle in seinem Plan. Du bist nicht nur da, weil du gerne einmal neugierig bist und schauen möchtest, was die da veranstalten, sondern du bist da, weil Gott dich sieht. Weil Gott dich sieht, Martina. Deswegen bist du da. Ich weiß, du weißt es auch, Martina. Und du auch. Und ich auch. Wir sind da, weil wir für Gott erkauft sind, weil Gott einen Plan hat. Und sein Plan, der ist viel besser als unser eigener. Viel, viel besser. Ich sage das, ich lebe das jetzt seit 30 Jahren, ich möchte mein altes Leben nicht mehr. Und es war scheinbar das schönste Leben. Und doch ein Loch in meiner Seele, das keine Frau, kein Sport, kein beruflicher Erfolg ausfüllen kann, nur einer, Gott in mir, der Heilige Geist, dieses Vakuum. Und wenn das der Heilige Geist bei dir nicht auffüllen darf, wirst du es verspüren, du wirst Schmerzen, seelische Schmerzen haben, wenn das Loch nicht aufgefüllt ist. Achtet auf das, und jetzt kommen wir zu uns als Gemeinde, achtet auf das, schreibt der Johannes in der Offenbarung, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das, was der Heilige Geist uns heute als Gemeinde sagt, achte auf das, weil wir nicht zufällig hier sind. Sind wir bereit, auf das zu achten, was der Geist auch heute zu uns als Gemeinde sagt? Sind wir bereit, heute zu hören, wenn heute der Geist zu uns spricht? Bist du bereit zu hören? Hast du ein hörendes Ohr, ein sehendes Auge oder bist du verstockt? Matthäus 7,21, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes neue Welt kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das wird euch der Adnan morgen mit dem Wort der Woche nochmal hinter die Ohren schreiben und mir. Ich weiß es schon im Voraus. Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen, aber Herr, wir haben doch als deine Propheten das weitergesagt, was du selbst uns aufgetragen hast. Wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mächtige Taten vollbracht. Matthäus 7,22. Schau, was der Herr sagt. Aber ich werde ihnen antworten, ich kenne euch nicht, denn ihr habt nicht nach meinem Willen gelebt. Geht mir aus den Augen. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet ewige Finsternis. Und ewige Finsternis ist nicht so wie in dieser Welt, wo Gott mit seiner Liebe noch präsent ist, auch unter den Kindern der Finsternis, sondern geht mir aus den Augen heißt in eine Dimension, die mit dieser Welt nichts zu tun hat. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, und da wird es keine Familienzusammenführung geben. Da wird keine Liebe sein, da wird man sich nur hassen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da wird Finsternis sein, heulen und Zähne klappern. Geht mir aus den Augen, sagt hier Jesus, aber wir haben doch deine Werke gewirkt. Aber Jesus sagt, geht mir aus den Augen, ich habe euch nie gekannt. Wieso? Warum? Ihr habt nicht nach meinem Willen gelebt. Gott hat einen Willen für dich und für mich, er hat einen Willen. Du bist für Gott erkauft und er hat einen Auftrag. Der Adnan hat es vorhin gesagt, du hast eine Gabe und damit eine Aufgabe. Verstehen wir? Und es wird gleich nochmal klarer. Wie wirkt denn Gott? Wie baut denn Gott sein Reich? Du wirst es gleich sehen. Du weißt es vielleicht schon. Ich rufe es dir nochmal in Erinnerung. Beispiel Judas. Ich möchte ein ganz praktisches Beispiel. Wenn du sagst, Reinhold, das ist alles sehr theoretisch. Ich kann das nicht fassen. Reicht denn das nicht, wenn ich sage, Jesus ist für mich gestorben und für mich auferstanden. Ich habe Jesus als Herrn angenommen. Reicht denn das nicht? Ich sage dir ein Beispiel von Judas. Frage, hat Judas, der Jünger von Jesus, hat Judas Jesus als Herrn akzeptiert? Jo, er ist ihm nachgefolgt, er hat alles hinter sich gelassen, ist ihm nachgefolgt. Hat Judas mit Christus gelebt? Jo. Hat Judas alles erlebt, was Jesus getan hat, Speisung der 5000 und so weiter? Jo, hat er alles. Und jetzt schauen wir her. Im Johannes 12,4, aber einer von seinen Jüngern und viele, Jesus sagt gerade, was nennt er mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Und für Judas, da haben wir ein ganz praktisches Beispiel für das, was ich heute Vormittag versuche, dir klar zu machen, mir. Da haben wir ein ganz praktisches Beispiel. Aber einer von seinen Jüngern, bist du ein Jünger Jesu? Jo! Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. Hey, super, ist der Judas sozial eingestellt. Ja, Wahnsinn. So ein guter Mensch. Huh? In Wirklichkeit, Vers 6, ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst herausgenommen. Er war ein Dieb, obwohl er mit Jesus war. War er ein Dieb. Verstehen wir? Er hat sein altes Ego nicht ans Kreuz gebracht. Und Jesus wusste das. Warum wusste das Jesus? Weil er für Petrus hat er gebetet. Er sagt, Petrus, der Teufel wollte dich durchsieben wie Weizen, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Warum hat er für Judas nicht gebetet? Weil er gewusst hat, er ist nicht bereit, seinem Selbst zu sterben. Jesus wusste das. Und schau den Judas an, was passiert ist, brauche ich nicht schildern. Er war mit Jesus, er hat alles gesehen, hat alles zurückgelassen für Jesus und doch war er nicht bereit, sein Fleisch ans Kreuz zu bringen. Und das Ende war grausam. Und das ist das ganze Evangelium, das ist das volle Evangelium, das ist die ganze Wahrheit. Und das müssen wir verstehen und für sich annehmen, für dich und mich. Genau. Und jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Bibelstelle im 1. Mose 6,3 im Alten Testament. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, Klammer auf, und mit seinem Fleisch streiten, da er auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Also Gott hat gesagt, okay, von 900 oder 1000 Jahren dampfen wir das jetzt ein auf 120 Jahre, weil wenn der Mensch im Fleisch wandeln möchte, möchte nicht, dass mein Geist ständig 900 Jahre mit ihm streitet. Dann muss mit 120 Schluss sein. Und schau mal her, Galater 5,17, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Ich habe mir bei einer Predigt gesagt, sag mal zu deinem Nachbarn, einer von uns beiden hat Probleme. Sag's mal zu deinem Nachbarn. Einer von uns beiden hat Probleme. Aber weißt du was? Das ist nicht der, der neben dir sitzt, sondern der, der in dir drin ist. Einer von uns beiden hat Probleme. Weißt du was, wer der Zweite ist? Das ist der Zwilling in dir. Das ist der Zwilling in dir. Der kriegt Probleme jetzt heute Vormittag. Der merkt, es geht ihm an den Kragen. Wenn er nicht stirbt, dann haben wir Probleme. Weil der Geist Gottes, der in unserem Geist wohnt, du musst wissen, der Heilige Geist hat in uns, wenn wir Ja sagen zu Gott, Ja sagen zu Jesus, einen neuen Geist geschaffen. Und da zieht jetzt der Heilige Geist ein. Und jetzt möchte der Heilige Geist, dass unsere Willensfunktion sich nicht mehr an den Trieben und Sinnen ausrichtet, sondern an der Liebe Gottes, am Geist Gottes. Und jetzt geht der Kampf los. Und wenn diese alte Natur nicht gekreuzigt wird, hört der Kampf nie auf. Und darum sagt Gott, nach 120 Jahren ist Schluss. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Bitte, das sage nicht ich, das sagt der Apostel Paulus in Galater 5. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Das Fleisch will verhindern, dass der Wille Gottes zustande kommt. Und der Geist will verhindern, dass der Egoismus sich durchsetzen kann. Und da gibt es Kampf. Und wenn dieser Egoismus nicht stirbt, irgendwann gibt der Heilige Geist auf und sagt, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Er verkümmert, wir betrüben ihn. Andere Übersetzung, und die Folge ist, dass ihr das Gute, das ihr eigentlich tun wollt, nicht tun könnt. Andere Übersetzung, denn Gott will nicht, dass ihr das tut, was ihr aufgrund eurer selbstsüchtigen Natur eigentlich tun wollt. Geht es noch deutlicher? Andere Übersetzung, damit ihr nicht das tut, was ihr tun wollt, gemeint ist wohl, was ihr tun wollt, wenn ihr euch von der jeweils anderen Seite bestimmen lasst. Noch deutlicher kann ich es nicht sagen, du musst es in deinem Geist selber empfangen und in der Willensfunktion einverstanden sein, weil gesagt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht angewendet und angewendet ist längst noch nicht zum Wesen geworden. So, und jetzt kommen wir zum Finale. Zum Finale. Ich habe ja noch 15 Minuten, das ist ja stark. Jetzt kommen wir zum Finale. Die Erde bewegt den Himmel. Bitte, nein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel als auch auf Erden. Wie sagst du, der Erde bewegt die Himmel? Ja, ich bleib dabei, die Erde bewegt den Himmel. Darum ist es ebenso wichtig, dass wir darauf achten, was der Himmel uns hier auf Erden zu sagen hat, damit wir es hier auf Erden freisetzen, sodass es der Himmel vollziehen kann. Ich werde jetzt versuchen, in den nächsten 10 Minuten dir das zu beweisen, dass es wirklich so ist, dass es in der Bibel so drinsteht. Das ist nicht ganz einfach, aber wir versuchen es einfach miteinander. Wir wissen ja, dass die Handlungen hier auf Erden, die der Heilige Geist durch uns als die Gemeinde Jesu Christi ausführt, dass diese Handlungen dann durch den Himmel vollzogen werden. Wenn wir glauben, wenn du glaubst und ich glaube, dass Jesus das Haupt ist und wir sind sein Leib, dann wird es schon mal klarer, oder? Weil Jesus wirkt durch seinen Leib, der ist hier auf Erden. Er steuert uns als Haupt, aber du und ich, wir sind Glied an seinem Leib. Und durch seinen Leib wirkt Jesus. Und außerhalb des Leibes wirkt Jesus nicht. In diesem Zeitalter nicht. Wir müssen also darauf achten, was uns der Himmel zu sagen hat, weil wir für Gott erkauft sind. Wir müssen darauf achten, was uns der Himmel zu sagen hat, weil wir für Gott erkauft sind. Weil das ist wie ein Navi, verstehst du? Wir sind verbunden und der Heilige Geist ist die Stimme des Navigationsgerätes und Jesus sitzt am Schalthebel des Universums und der Heilige Geist ist die Stimme. Und er sagt, rechts abbiegen. Und du sagst, nix da, geradeaus fahre ich weiter. Wer ist hier der Chef in dem Auto? Das ist mein Auto, das habe ich gekauft und ich sage, wo es lang geht. Und der Heilige Geist sagt, aber bieg rechts ab. Nö, nix da, fahr geradeaus. Es geht also nicht nur darum, dass wir durch die Erlösung, die Jesus Christus am Kreuz für uns bewirkt hat, in den Himmel kommen. Darum geht es nicht nur. Das ist schon wichtig. Nein, vielmehr geht es darum, dass wir für die Absichten Gottes zur Verfügung stehen. Es geht also darum, dass wir darauf achten, was der Geist uns zu sagen hat und dass wir dann auch gehorsam sind, sodass der Wille Gottes zustande kommt. Du musst im Geist, du musst zur Ruhe kommen, körperlich. Deine Seele, die so umtriebig ist, die muss zur Ruhe kommen. Du musst dich disziplinieren, damit du auf den Geist hören kannst. Im Gebet, in der Stille, in der Ruhe, im Wort lesen, damit du hörst, was der Geist zu sagen hat. Matthäus 18,18, und jetzt kommt eine ganz, 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 ganz wichtige Stelle. Ich versichere euch, hier ist Jesus, Jesus spricht hier. Ich versichere euch, was ihr auf der Erde binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Verstehen wir, was Jesus hier Fundamentales sagt? Ich versichere euch, oder wahrlich, wahrlich, Was wir auf der Erde binden werden, wird im Himmel gebunden sein. Was wir auf Erden lösen werden, wird im Himmel gelöst sein. Der Himmel folgt der Erde nach. Ist das klar?
Amen.
Der Himmel folgt der Erde nach. Ganz wichtig. Matthäus 18, 19, aber auch das sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Adnan hat vorhin im Gebet gebetet, dass wir in der Liebe Gottes in Einheit kommen. Weil was Jesus hier meint, wenn du die Verse 15 bis 17 liest, weißt du ganz genau, was Jesus meint. Hier geht es um einen speziellen Fall. Hier geht es um allgemeine, fundamentale Wahrheit. Aber zwei Verse vorher sagt Jesus, wenn ein Bruder gegen dich sündigt, geh hin und sag ihm und vergib ihm, wenn er sich entschuldigt. Wenn er nicht hören will, nimm noch einen oder zwei Zeugen. Wenn er auf die nicht hören will, bring es vor die Gemeinde. Und wenn er auf die Gemeinde nicht hört, sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Das heißt, für Gott hat die Gemeinde die letzte Autorität. Ob jemand verworfen wird von Gott oder nicht, lies 15 bis 17. Und jetzt, wenn er sagt, wenn zwei von euch hier auf der Erde, gerade vorher sagt er, wenn die Gemeinde auf die Gemeinde nicht hört, sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Und jetzt sagt er, wenn zwei von euch auf der Erde meinen Vater bitten, er meint die Gemeinde, er meint die Gemeinde. Er meint die Gemeinde. Und er sagt uns hier, was für eine unglaubliche Autorität er uns als Gemeinde gegeben hat. Ich lege das Fundament deswegen so stabil, weil wir auf diesem Fundament ab nächsten Sonntag, ab heute eigentlich schon, für diese Stadt beten werden. Und ich habe den Adnan gebeten, alle Entscheidungsträger namentlich aufzulisten. Und jeder von uns bekommt 10 Namen und wir beten für diese Menschen. Wir müssen den Boden vorbereiten, damit, wenn wir den Weizen ausstreuen, er auf vorbereiteten Boden kommt. Gott hat in dieser Stadt ein großes Volk, in der ganzen Stadt und im ganzen Landkreis. Dafür sind wir hier in Grafing. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Jesus ist da. Jesus ist da. Er ist hier. Weil wir als Gemeinde versammelt sind und wir sind sein Leib, ist Jesus da. Jesus ist da. Erwarte, dass Jesus da ist. Er ist da. Er ist kein Lügner. Sind wir zwei oder drei? Ja. Ist dann Jesus unter uns? Ja. Jesus ist da. Auch wenn deine Sinne es nicht erfassen können, er ist da. Er hört jedes Wort. Er hört dein Rattern. Jeden Gedanken kennt er. Wie geht es? Ich weiß es nicht, aber es ist eine andere Dimension. Er kennt dein Rattern, er hört das Rattern bei dir. Achte auf deine Gedanken. In 2. Mose 17, 11, interessant, solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Verstehen wir, dass Gott gesagt hat, Mose, streck deine Hände zum Himmel, dann kann der Himmel euch den Sieg geben. Wenn du die sinken lässt, dann nicht. Weil die Erde den Himmel bewegt. Wer entschied hier über Sieg oder Niederlage am Fuß des Hügels? War es Gott, der im Grunde genommen den Sieg wollte, oder war es Mose? Tatsächlich Mose. Wenn der die Hände nicht mehr erhoben hat, haben die verloren und die Feinde haben gesiegt. Hier sehen wir den Grundsatz göttlichen Wirkens, das Geheimnis seines Handelns. Was immer er zu tun gedenkt, wenn der Mensch nicht will, wird er es auch nicht tun. Gott hat für dich und mich und für uns als Gemeinde eine Absicht. Wenn wir es nicht tun wollen, wenn wir ungehorsam sind, kann es Gott nicht tun. Er wird es nicht mit Gewalt durchsetzen. Er kann es nicht tun, weil er möchte, dass wir aus Liebe es für ihn tun. Kolosser 3, 23. Alles, was er tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Er möchte, dass wir sein Liebesangebot annehmen, dass wir aus Liebe für ihn handeln. Er möchte uns nicht zwingen, weil dann hätte er uns anders geschaffen, als Marionetten. Das hat er aber eben nicht. Und das ist das Schicksal von uns, weil er uns mit einem freien Willen geschaffen hat, zu seinem Ebenbild, können wir ihm widerstehen. Und er lässt es zu. Er lässt es zu, er vergewaltigt uns nicht. Wenn der Mensch nicht will, wird Gott es nicht tun. Wir können Gott nicht dazu bewegen, etwas zu tun, was er nicht tun will. Das muss uns klar sein. Aber wir können ihn daran hindern, zu tun, was er tun möchte. Wir können Gott nicht dazu bewegen, etwas zu tun, was er nicht tun will. Aber wir können ihn daran hindern, zu tun, was er tun möchte, wenn wir nicht gehorsam sind. Verstehst du die Freiheit, die uns Gott gibt, das Vertrauen, das Gott in uns investiert? Er vertraut uns, dass wir seine Liebe verstehen, weil er aus Liebe ans Kreuz gegangen ist. Und dass wir diese Liebe erwidern. Und dann sagst du und ich, aber wir haben keine Liebe. Gott sagt, ich weiß, darum habe ich die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist, weil ich das weiß. Das bedeutet natürlich in keiner Weise, dass wir Gott zu etwas zwingen könnten, was er nicht tun will. Auf keinen Fall. Es bedeutet einfach, dass wir ihn bitten sollen, was er zu tun wünscht. Verstehen wir? Dass wir ihn bitten sollen, was er zu tun wünscht. Im 1. Johannesbrief steht Kapitel 5, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Das ist die Wahrheit. Und heute Nacht, Adnan, heute Nacht ist mir noch... Du kennst, alle kennen Markus 11, 23. Wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und jetzt kommt's. Und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden. Das tut uns Charismatiker natürlich enorm ermutigen, dass wir sagen, Wendelstein, ab in die Adria. Ab in die Erde. Habe ich schon ein paar Mal versucht, hat nicht funktioniert. Gott sei Dank. Aber testweise, weißt du, so. A practice, gell? Hat nicht funktioniert.
Der Adria ist nicht tief genug.
Aber weißt du, was das Geheimnis ist da drin? Und das habe ich heute Nacht verstanden. Das Geheimnis ist, wenn du in deinem Herzen glaubst und nicht zweifelst, wie geht das? Wenn Gott zu dir gesprochen hat. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann glaubst du in deinem Herzen, weil das lebendige Wort Gottes in dein Herz gekommen ist. Ein Rema, kein Logos, ein Rema. Gott hat zu dir gesprochen. Reinhold, steh auf, geh hinaus, schau den Wendelstein und sag ihm, wirf dich ins Meer. Und es würde geschehen, wenn es Gott zu mir sagen würde. Wenn er es nicht sagt, dann kann ich jeden Tag dort stehen. Und da würden die mir die weißen Turnschuhe kommen. Das ist alles, was er erreichen würde. Verstehen wir jetzt diese Markus 11, 23? Wenn es Gott zu dir gesagt hat, weil Jesus sagt, ich tue ihn nichts. Der Sohn tut nichts von sich aus, nur was den Vater tun sieht. Und das ist der Schlüssel für all diese Dinge, für all die Wunder. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum Gott danach verlangen sollte, dass die Erde den Himmel zum Handel bewegt. Um dieses göttliche Verlangen zu verstehen, müssen wir daran denken, dass Gott durch die Zeit, wir leben ja jetzt in Zeit und Raum, das heißt während der Zeit zwischen der vergangenen und der zukünftigen Ewigkeit. Es gibt eine vergangene Ewigkeit und eine zukünftige. Dazwischen drin hat Gott die Zeit geschaffen, wo du und ich in Zeit und Raum jetzt leben. In dieser Phase des Universums hat er sich in seinem Handeln eingeschränkt, weil er uns Menschen die Erde übergeben hat. Und erinnere dich daran, Gott hat erlaubt, dass Adam die Tiere benennt. Und Gott hat es akzeptiert. Er hat gesagt, ich habe dem Menschen die Autorität über die Erde gegeben. Und wie er die Tiere nennt, so heißen die. Punkt. Gott hat uns eine unglaubliche Autorität übergeben. Deshalb ist Gott nicht frei zu tun, was er möchte. Er wäre frei, aber er hat sich selber freiwillig eingeschränkt. Diese Einschränkung nahm er auf sich, als er den Menschen schuf, mit einem freien Willen. Man bitte, wenn uns Gott mit einem freien Willen schafft und uns die Autorität und die Vollmacht über die Erde übergibt, dann war ihm doch bewusst, was er jetzt anstellt, oder? Dann war ihm das bewusst. Aber er kennt ja schon das Ende, das ist ja der Unterschied. Er kennt ja schon das Ende, das ist das Schöne. Beispiel Elia, und dann sind wir fertig. Im 1. König 18,1, ja, weil immer wieder wird dann gerne das, was der Jakobus schreibt, Also sagt, Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er hat gebetet und hat es 3,5 Jahre nicht geregnet und hat wieder gebetet und hat es geregnet. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Jetzt schauen wir uns einmal die ganze Wahrheit an. Die steht nämlich im 1. König 18,1. Der Jakobus wollte uns auch nicht verwirren, der hat die ganze Wahrheit gekannt. Und wir müssen uns die Mühe machen, die ganze Wahrheit anzuschauen. Wochen und Monate vergingen, nach mehr als 2 Jahren sagte der Herr zu Elia, geh jetzt und zeig dich Ahab, ich will es wieder regnen lassen. Wenn du das ausblendest und nur das anschaust, während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf, dort oben kniet er nieder, verbarg das Gesicht zwischen Knie und betete. Und jetzt, ein starker Wind kam auf, jetzt regnet es. Wenn du diesen Vers ausblendest und sagst, hey, wir haben Vollmacht, es regnen zu lassen und den Regen zu verhindern. Nein, wenn es Gott nicht zu dir gesagt hat, hast du gar nichts. Du kannst kein Wunder wirken, aber Gott kann es durch dich. Wenn der Heilige Geist dir einen Auftrag gibt, dann kann der Heilige Geist durch dich und mich ein Wunder vollbringen. Aber wenn er es nicht tut, dann hör auf mit deiner Hybris und mit deiner Hochmut, dass du Gott wärst und dass du Wunder tun kannst und dass du heilen kannst. Du und ich, wir können nicht heilen. Du und ich, wir können niemandem ein neues Leben geben in seinem Geist. Es kann nur Gott. Es kann nur Gott. Hören wir auf mit diesem Hochmut. Wenn es Gott nicht durch uns tut, wir können es nicht. Wir können es nicht. Also bitte, lass uns die ganze Wahrheit lesen und das ist natürlich immer herausfordernd. Wie sollen wir konkret vorgehen? Wenn wir uns das Gleichnis vom Unkraut im Weizen in Matthäus anschauen, dann sehen wir, dass wir immer das Negative bekämpfen wollen, anstatt das Gute zu tun. Der Teufel lacht sich kaputt, wenn wir versuchen, das Unkraut auszureißen. Er lacht sich kaputt. Jesus erzählte ein anderes Gleichnis. Die neue Welt Gottes kann man vergleichen mit einem Bauern, der guten Saat auf sein Land säte, gute Saat auf sein Land säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen. Was, wenn die Gemeinde schläft, kann der Teufel wüten. Wir dürfen nicht schlafen als Gemeinde. Als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und schlich sich davon. Als nun die Saat heranwuchs, ging auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter des Bauern und fragten ihn, hast du denn nicht gute Saat auf deinem Feld gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Ja, weil wir geschlafen haben. Das muss mein Feind gewesen sein, antwortete der Bauer. Sollen wir das Unkraut ausreißen, fragten die Arbeiter. Nein, dabei würdet ihr ja den Weizen mit ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Vor vielen, vielen Jahren habe ich das begriffen. Auch in der Wirtschaft. Wir kämpfen nicht gegen den Wettbewerb. Wir kämpfen für unsere Kunden, verstehen wir? Das ist so fundamental. Viele reiben sich auf, indem sie den Wettbewerb bekämpfen. Aber in der Zeit, wo du gegen den Wettbewerb kämpfst, kannst du für deine Kunden nicht mehr kämpfen, weil du keine Ressourcen frei hast. Das ist Blödsinn. Und da habe ich begriffen, hey, ich kämpfe nicht gegen den Wettbewerb. Ich kämpfe für meine Kunden. Ich habe keine Zeit, gegen was zu sein. Ich habe nur Zeit, für etwas zu sein. Das ist so eine fundamentale Wahrheit. Sie sollen nicht gegen etwas kämpfen, sondern für etwas. Wenn wir uns aktuell den Kampf gegen den Islam betrachten, dann erkennen wir, dass sich dies bis heute nicht geändert haben. Anstatt den Islam zu bekämpfen, sollten wir lieber das Christentum vorwärts bringen, das Kreuz verkündigen. Amen. Verstehen wir das? Was nutzt denn das? Das Unkraut, wenn es nicht an der Wurzel erwischt, das wächst umso mehr. Das Einzige, was wir machen können, ist das Kreuz verkündigen, den guten Samen aussehen. Lass das Unkraut wachsen, dafür ist der Herr zuständig. Er ist der Herr der Ernte, nicht du und ich. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.